Das ist das neue Jahresmotto von uns als Gemeinde und darum soll es in diesem Jahr häufiger gehen. Letzten Sonntag haben wir ja als Gemeindeleitung hier vorne gesessen und einfach davon berichtet, wie es dazu kam, dass wir mit diesem Jahresmotto an den Start gehen und grob davon erzählt, was uns als Gemeindeleitung dazu bewegt. Und heute beginnen wir damit das Motto ein wenig zu vertiefen. Bevor ich aber einsteige, noch mal ein ganz kleiner Werbeblock von mir. Das meiste haben wir letztes Mal schon gesagt. Es gibt wieder die Stellwände, die letztes Mal schon ausstanden. Denn wir wollen ja nicht als Gemeindeleitung allein unser Süppchen brühen und dann schauen, was daraus wird, sondern als Gemeinde gemeinsam schauen, was Gott für uns vorbereitet hat, wenn wir mit diesem Motto unterwegs sind. Also macht davon Gebrauch, gleich nach dem Gottesdienst wieder an den Stellwänden eure Ideen einzutragen. Vielleicht ist euch in dieser Woche ja hier oder da das Motto begegnet oder ihr habt euch gedanklich damit auseinandergesetzt, nachdem ihr es gehört habt letzten Sonntag. Dann tragt eure Gedanken gerne dazu ein. Und ihr seht, ein Aspekt, der ganz rechts steht, neue Wege wagen, ist ein Teil von diesem Jahresmotto. Und da haben wir gesagt, wir wollen die neuen Räume, die wir hoffentlich am 15. März einweihen werden, auch ganz bewusst nutzen. Und dazu dann mit verschiedenen Veranstaltungen einladen. Nicht nur uns, die wir schon zu unserem christlichen Club dazugehören, sondern auch Menschen, die noch gar nichts von Jesus kennen, die vielleicht noch nie in einer Freikirche waren. Und da wollen wir verschiedene Events an den Start bringen, wo Leute einfach dazukommen können, sei es ein Wohnzimmerkonzert, vielleicht ein Darts-Turnier ist ja gerade am Kommen. Es gibt ganz viele Ideen. Tragt auch eure Ideen gerne dazu ein. Aber damit sowas funktioniert, brauchen wir ein paar Köpfe, die sowas vorbereiten, zusammen organisieren und planen. Und zwei Leute haben sich letzte Woche schon gemeldet. Wenn vielleicht noch zwei, drei dazukommen, dann wäre das perfekt. Wenn du Zeit und Lust hast, dabei zu sein, dann komm gerne auf mich zu oder auf jemanden aus der Gemeindeleitung. Und der letzte Punkt meines Werbeblocks. Insa hat es angekündigt, wir werden neue Aufkleber an den Start bringen. Die sind jetzt da. Ich hatte, als ich kam, einige auf die Tische gelegt. Bevor der Gottesdienst losging, waren die meisten schon weg. Also wenn nachher alle weg sind, kommt gerne auf mich zu. Ich habe da noch ein paar als Ersatz. Und klebt sie einfach irgendwo hin. An Laternenpfosten, wenn ihr wandern geht, irgendwo an eine Burg. Aber auch gerne bei euch. Wir haben heute Morgen im Gebet vor dem Gottesdienst darüber geredet, wie schwer es fällt, Nachrichten zu schauen. Klebt diesen Aufkleber doch einfach mal in die Ecke deines Fernsehers. Nicht so, dass das Bild verdeckt ist, aber dass du daran erinnert wirst, wenn du die ganzen Nachrichten hörst. Sein Plan ist größer. Was gibt's Besseres? Sein Plan ist größer. Oder an so angebissene Früchte. Da hat Gottes Plan ja eigentlich erst angefangen. Lasst uns das irgendwo draufkleben, wo wir immer dran erinnert werden und damit konfrontiert sind. Sein Plan ist größer. Jeder von uns hat ja Pläne, oder? Je nach Persönlichkeitsstruktur sind die bei dem einen sehr konkret, detailliert, bis ins letzte Detail drin, gerade wenn man an die Urlaubsplanung denkt zum Beispiel. Bei anderen ist es dann vielleicht nur ein Ziel und so ganz grob ein paar Ideen davon, wie man dieses Ziel erreichen könnte. Aber jeder von uns hat Pläne und verfolgt sie auf die eine oder andere Weise. Vielleicht für die berufliche Karriere, Altersvorsorge, Eigenheim, Partnerschaft, Ehe, Kinderwunsch. Man könnte es noch beliebig weiter fortsetzen. Wir haben Pläne, aber ist das eigentlich in Ordnung? Komische Frage, oder? Hast du sie dir schon mal gestellt? Wenn Gott einen Plan hat, wird er sich nicht sowieso erfüllen, weil er eben Gott ist? Warum sollte ich mir dann noch Pläne machen? Und wenn sein Plan sowieso größer ist als all das, was ich mir ausdenken kann, dann brauche ich doch gar nicht erst damit anzufangen. Bin ich nicht eigentlich nur ein Statist in seinem Plan? Und welche Rolle spielt überhaupt dann das Gebet dabei? Diese und ähnliche Fragen werden uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Und ich lade dich ein, dabei zu sein, wenn wir das Jahresmotto immer weiter vertiefen. Heute starten wir damit, indem wir uns einen Text aus dem Alten Testament anschauen. Und wenn du die ersten Verse gleich hörst, wirst du vielleicht nicht sofort drauf kommen, wie das dazu passt, aber bleib einfach dran und lies mit. Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft ihn, jetzt ist er nahe. Wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zum Herrn, damit er ihm vergibt. Denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, so dass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Eine Einladung und ein Versprechen Gottes an sein Volk, an Israel durch den Propheten Jesaja. Als Gott diese Einladung ausgesprochen hat, stand es alles andere um gut um Israel. Durch das ganze Buch hindurch sehen wir, wie die Feinde Israels immer wieder erwähnt werden, ganz unterschiedliche. Und sie bedrohen Gottes Volk. Und es bleibt nicht nur beim Drohen, sondern sie greifen an, erobern das Land und nehmen ganz viele Israeliten gefangen. In diese Zeit der Gefahr und Unterdrückung hinein spricht Gott sein Wort. Das, was wir hier gerade gelesen haben zum Beispiel. Und er lädt Israel wieder dazu ein, zu ihm umzukehren. Er hat es so oft getan in der Geschichte als Vorstufen zu diesem Desaster, in dem sie jetzt steckten. Und jetzt, wo sie mittendrin sind, spricht er noch einmal diese Einladung aus. Aber was wir beachten müssen, ist, das Schicksal des Volkes als Ganzes ist an dieser Stelle besiegelt. Gottes Plan ist, dass Israel vernichtet und deportiert wird. Und das passiert, genauso wie er es angekündigt hat. Aber unabhängig vom Schicksal des Volkes als Ganzes spricht Gott hier den Einzelnen an, den einzelnen Israeliten, und lädt jeden ganz persönlich dazu ein, von diesem Weg, den das Volk als Ganzes eingeschlagen hat, umzukehren. Also hier sehen wir, Gottes Pläne überlagern sich. Es gibt einen Plan für das Volk Israel als Ganzes, aber er hat auch Pläne mit jedem Einzelnen. Und das gilt heute genauso. Und er lädt den Einzelnen dazu ein, umzukehren. Das Leben, die Gewohnheiten, die Kultur, die das Volk Israel sich angeeignet hat, abzulegen, sich davon zu befreien und wieder zum Weg Gottes zurückzukommen. Und interessanterweise fängt Gottes Plan oft genau dort an. Wenn wir aussprechen, wenn wir uns bewusst machen, dass wir es alleine nicht schaffen und seine Hilfe brauchen, dann geht es mit ihm richtig los. Wenn wir ihn suchen, so heißt es hier auch im Text, dann lässt er sich finden. Aber wenn wir unser Leben einfach selbst gestalten, selber leben, dann lässt er uns auch einfach laufen. Er ist mehr als an allem anderen daran interessiert, dass wir nach ihm fragen, uns nach ihm ausstrecken und ihn suchen. Aber die andere Seite davon ist, das hatte ich schon gesagt, dass wenn wir das alles nicht tun, Gott uns dann auch einfach alleine lässt und unseren Weg alleine gehen lässt. Und wohin das dann führt, das erfährt Israel im Jesaja-Buch gerade am eigenen Leib. Und eine interessante Beobachtung, die letzte Woche an mich herangetragen wurde, ist, dass unser Lied, das das Jahresmotto begleitet, das wir gerade auch gesungen haben, Schaffe Raum, auch mit diesem Gedanken anfängt. Die ersten Sätze sind ja, vor dir lege ich alles hin, was mich quält und was ich bin. Vor dir lege ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt. Das Ablegen der Dinge, die uns von Gott fernhalten, die uns einfach einschränken, das abzulegen, ist der erste Schritt. Da beginnt Gottes Plan. Aber wenn wir selbst Herr unseres Lebens sein wollen, werden wir nur so weit kommen, wie unsere eigenen Möglichkeiten uns halt tragen. Aber wenn wir Gott vertrauen und seinen Plänen folgen, sind unsere Möglichkeiten grenzenlos. Das sagt Jesaja hier in dem Predigttext. Denn er, Gott, ist der Gott, der das Universum mit einem Wort ins Dasein gerufen hat. Er ist der Gott, dem die Naturgewalten einfach gehorchen. Auf seiner Seite zu stehen und seinen Plänen zu folgen, das ist doch das Sinnvollste. Denn seine Pläne sind immer größer. Und das sehen wir auch hier im Text. Obwohl die Zukunft Israels an dieser Stelle der Geschichte alles andere als rosig ist, bietet Gott ihnen eine neue Zukunft an. In diesem Untergang, könnte man sagen, schafft Gott schon etwas Neues. Wenn wir einfach mal den Zusammenhang des Buches oder dieses Predigttextes anschauen, dann sehen wir, dass Gott vorher in Jesaja 53, in einem Lied haben wir auch davon gesungen, angekündigt hat, dass jemand kommen wird, der sein eigenes Leben für ihre Schuld und für ihre Fehler opfern wird. Er löst also das Problem, für das Israel gerade in die Gefangenschaft geht. Und dann im nächsten Kapitel sagt Gott, weil die Fehler und die Sünden beseitigt sind, will ich meinen Bund mit euch erneuern. Diesen Vertrag, den ich mit euch geschlossen habe, diese Beziehung, die Freundschaft, die wir haben, die will ich dann auf neue Beine stellen und sie neu gestalten. Und dann kommt dann in Kapitel 55 das, was wir gerade gelesen haben. Gott spricht die Einladung aus, sich ihm wieder anzuschließen. Aber nicht, weil das Volk jetzt plötzlich anders ist oder weil es besser geworden ist, sondern weil Gott alles vorbereitet hat. Weil er einen Plan hatte, den er verfolgt hat und den er bald umsetzen wird. So wie es hier in Jesaja 53, 54 und 55 angedeutet wird. Die Israeliten dachten vermutlich, dass ihr Schicksal besiegelt ist. Jerusalem ist zerstört, die ganze Elite des Volkes, die ganzen Leute, die das Volk tragen können, sind alle weggeführt worden, ganz, ganz weit weg. Und ohne ihren Gott, der sich von ihnen abgewendet hat, so dachten sie es, weil sie ihm untreu waren. Ohne ihren Gott sind sie Spielbälle der Großmächte um sie herum. Und das war für sie vermutlich das traurige letzte Kapitel ihres Lebens. Aber Gott spricht in diese trostlose Situation hinein und sagt, dass das nur eine Etappe ist. Dass etwas daraus entstehen wird, was viel, viel größer ist. Etwas, was sie sich gar nicht vorstellen können. Und darum ist es für uns gut, heute diese bekannten Verse aus dem Predigttext wieder neu hinter unsere Ohren zu schreiben. Gott sagt ja mittendrin, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir werden immer Pläne schmieden, aber Gottes Pläne sind immer größer. Das sehen wir, wenn wir die Bibel einfach mal so durchblättern, an so vielen Stellen in der Bibel. So viele Menschen, die in der Bibel beschrieben werden, erleben genau das. Ich habe mal ein paar rausgesucht, die mir so auf die Schnelle eingefallen sind. Josef. In seinen jungen Jahren erlebt er mehr Rückschläge als die meisten anderen in ihrem ganzen Leben. Aber er hält an Gott fest. Hiob, er verliert alles. Aber gerade in diesem Verlust erlebt er seine erste echte Begegnung
mit dem Schöpfer des Universums. Ruth, aus Liebe zu ihrer Schwiegermutter, verlässt sie alles, kehrt in ein Land, das sie nicht kennt, fängt an einen Gott zu glauben, den sie vorher nicht kannte. Aber am Ende ist sie eine Ausländerin, die im Stammbaum Jesu genannt wird. König Salomo, er bittet einfach nur um Weisheit, um ein guter König zu sein. Aber dann wird er der mächtigste und reichste König, den Israel jemals hatte. Und allen voran natürlich Jesus, wie er am Kreuz hängt. Für manche war das ja eine schmachvolle Niederlage irgendeines Volkshelden. Aber wenn wir genauer hinschauen, ist das in Wahrheit der letzte Zug Gottes im Kampf gegen das Böse. Schachmatt, könnte man sagen. Und wir sehen, wenn wir diese paar Lebensgeschichten jetzt einfach nur mal vor dem inneren Auge durchlaufen lassen, dass Gott interessanterweise viele seiner Männer und Frauen durch ganz schön viel Leid hat gehen lassen. Dass sie wirklich schwere Erfahrungen machen müssen, bevor sie dann das erleben, was irgendwie am Ende so groß dasteht. Aber weil diese Frauen und Männer Gott eben treu waren, weil sie ihm auch in diesen schweren Situationen vertraut haben, erleben sie nachher, dass Gott etwas Außergewöhnliches daraus macht. Das waren jetzt ein paar Beispiele aus der Bibel. Aber wie ist das denn heute? Sehen wir solche Muster auch noch in unserem Leben oder in der Gegenwart? Ich bin mir sicher, dass wenn wir einfach mal in unseren eigenen Biografien nachschauen und wenn wir als Gemeinde ins Gespräch darüber kommen, dass die allermeisten von uns hier oder da in ihrem Leben schon solche ähnlichen Erfahrungen gemacht haben. Und es wäre doch total ermutigend, wenn wir in diesem Jahr lernen, mehr davon zu reden, uns gegenseitig mehr daran Anteil geben zu lassen, was Gott in unserem Leben getan hat, wo wir selbst erfahren haben, dass sein Plan größer ist. Dass das nicht nur eine Wahrheit der Bibel ist, sondern dass sich das heute immer noch genauso bewahrheitet. Vielleicht können wir das ja, wir sind ja noch am Anfang des Jahres, als einen Vorsatz für dieses Jahr mit aufnehmen. Erzähl doch 3, wenn du mutig bist, 5, vielleicht auch mehr, 3, 4, 5 Leuten, wo du das gemerkt hast, wo sich unser Jahresmotto, sein Plan ist größer, in deinem Leben schon, ob auf große oder auf kleine Weise, bewahrheitet hat. Lasst uns da einfach mutig sein und Gott groß machen, indem wir uns gegenseitig davon erzählen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht aus der Gegenwart. Zu Weihnachten habe ich einen Lebensbericht, eine Biografie geschenkt bekommen. Und die habe ich dann in den nächsten Tagen sehr schnell verschlungen. Es geht um einen Hirten in Afghanistan. Und es ist noch gar nicht so lange her, es spielte in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre. Und diesem jungen Mann fällt zufällig eine Bibel in die Hand. Er begegnet auch ersten Christen und fängt dann an, Jesus nachzufolgen. Er glaubt an ihn, übergibt ihm sein Leben und will für ihn da sein. Aber statt dann jetzt wegen seines neuen Glaubens auszureisen, wie viele es damals getan haben, sagt er, er will da bleiben. Er will in Afghanistan bleiben, weil er davon überzeugt ist, dass sein Land und seine Leute diesen Jesus brauchen, den er kennengelernt hat. Er bringt den Frieden, den sein Land so dringend benötigt hat. Also beschließt er, eine Hauskirche zu gründen, obwohl er ganz genau weiß und von anderen gehört hat, wie gefährlich das ist und was das bedeutet, wenn die Taliban ihn entdecken würden. Nach ersten Erfolgen, wo man auch merkt, dass mehr Afghanen anfangen, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen, wird er dann doch erwischt. Die Polizei kassiert ihn ein, bringt ihn ins Gefängnis und dort wird er brutal gefoltert, mehrmals. Und er wird immer wieder dazu aufgefordert, aufzuhören, an Jesus zu glauben, das nicht mehr zu predigen, es nicht mehr zu glauben und auch andere Christen zu verraten. Wenn er das tut, dann ist er sofort wieder ein freier Mann. Aber er tut es nicht, weil Gott ihn immer wieder auf erstaunliche Weise ermutigt und ihn trotz Leid seinen Frieden spüren lässt. Und weil er trotz der Gewalt der Wärter und auch trotz der Misshandlung durch andere Insassen, die hören, dass er ein Christ ist, immer weiter freundlich und hilfsbereit bleibt, kriegt er langsam doch den Respekt der Wärter und der anderen Gefängnisinsassen. Und diese neuen Freiheiten erlauben ihm nach und nach ganz viel Zeit mit einzelnen Insassen zu verbringen. Und ob wir es glauben oder nicht, das führt nach und nach dazu, dass wahrscheinlich 3/4 der Insassen anfangen, an Jesus zu glauben. Und das in einem Todestrakt, der von Taliban beherrscht wird. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was da alles passiert ist in dieser kurzen Zeit, wo er Gefangener war. Aber einigen Aufsehern gefällt diese Entwicklung gar nicht. Eines Nachts kassieren sie ihn ein, führen ihn in einen Abstellraum und verprügeln ihn so brutal, dass er fast stirbt. Eine Woche lang ist er im Koma auf der Krankenstation, bevor er wieder aufwacht. Wie grausam. Wie konnte Gott das zulassen? Es lief doch gerade richtig gut für ihn, für sein Team und sein Reich. Also warum? Warum war es plötzlich vorbei? Diese Frage wird nicht beantwortet in dem Buch. Aber interessanterweise wird genau dieser Umstand, dass er so lange auf der Krankenstation ist, Ausgangspunkt dafür, dass eine Menschenrechtsorganisation auf ihn aufmerksam wird, auf diesen Mann, auf diesen Hirten in der Krankenstation. Und sie besuchen ihn dort, hören ihm zu, schreiben seine Geschichte auf. Und das führt dazu, dass er ein paar Monate später freigelassen wird und trotz seiner Todesstrafe ausreisen darf und heute mit seiner Familie in Europa lebt. Sein Plan ist größer. Warum der Plan dorthin führt, wo er am Ende hinführt, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass es sein Plan ist und dass er größer ist. Das galt damals in der Bibel und es gilt auch heute noch. Und dieser Plan führt leider oft mitten durch leidvolle Erfahrungen. Das haben wir bei dem Hirtenjungen gesehen und auch in den Bibelgeschichten. Aber alle, die mutig an Gott festgehalten haben und seinem Auftrag treu geblieben sind, die haben alle am Ende trotz aller Höhen und Tiefen gemerkt, dass Gott dabei war, dass er sie durchgetragen hat, dass er sie begleitet und niemals allein gelassen hat. Und daran sehen wir immer wieder, wie sich dieser eine Satz aus Psalm 23 bewahrheitet. Wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Es wird nicht gesagt, dass Gott uns um diese dunklen Täler herumführt. Nein, er geht aber mit durch diese Täler. Seit wir als Gemeindeleitung von der Klausur zurückgekommen sind und wussten, dass es in diese Richtung geht, dass das das Motto ist, das wir als Gemeinde in diesem Jahr verfolgen wollen, hat es mich so oft bewegt. Es ist mir so oft über den Weg gelaufen und in vielen Gesprächen bis heute oder letzte Woche war ich immer schon kurz davor zu verraten, worum es geht und anzufangen, darüber zu sprechen. Aber jetzt ist es soweit. Und ich glaube, dass wir, und das hatten manche Gespräche in dieser Woche auch schon gezeigt, dass wir immer wieder sehen, wie dieser Satz, sein Plan ist größer, dass der in unserem Alltag immer wieder zum Vorschein kommt, dass wir damit in Berührung kommen, auch wenn wir uns einfach nur die Frage stellen, wie passt das eigentlich in seinen Plan, was hier gerade passiert? Aber all diese Fragen sind gut. Lasst uns die nicht zur Seite schieben oder unbeantwortet lassen, sondern mit anderen ins Gespräch gehen, uns gemeinsam fragen, was die Antwort ist. Und diese paar Worte drücken für mich so viel von dem aus, was uns Christen auszeichnen könnte, sollte, dürfte, wie auch immer man es sagen will. Echte Zuversicht steckt da drin. Tiefes Vertrauen, wenn wir das wirklich glauben und zu unserer Haltung machen. Eine lebendige Hoffnung. Und natürlich mutiger Glaube, der vorwärts geht auch wenn es nicht gut aussieht. Und dieser Satz, der steckt gleichzeitig so voller Ermutigung auf der anderen Seite, eine Seite, aber auf der anderen Seite auch genauso voller Herausforderung. Sein Plan ist größer. Und ich bin total gespannt, was Gott für uns in diesem Jahr vorbereitet hat, als Gemeinde und für jeden persönlich. Und ich möchte uns dazu ermutigen, so wie ich es gerade schon mehrmals gesagt habe, an Gott festzuhalten. Er ist wie ein guter Vater. Er mutet uns manchmal etwas zu, aber er ist immer für uns da in diesen Situationen. Und wenn wir als Gemeinde und auch jeder persönlich immer mehr diese Haltung verinnerlichen, so wie es in dem Slogan drinsteht, dann rollen wir Gott und seinen Möglichkeiten den roten Teppich aus. Dann bekommt er mehr Raum. Dann werden seine Möglichkeiten in unserem Leben sichtbar und wir können daran Anteil nehmen. Was dann alles passieren wird, das wissen wir nicht. Und wo wir Ende des Jahres als Gemeinde oder auch persönlich stehen, kann jetzt auch noch keiner sagen. Wir sind aber dann für das bereit, was Gott vorbereitet hat. Und etwas Besseres kann es ja gar nicht geben. Denn das, was er vorbereitet, ist die beste Option für uns. Aber noch einmal, das bedeutet nicht, dass immer alles gut läuft, dass Friede, Freude, Eierkuchen herrscht und dass immer Sonnenschein da ist. Nein. Aber wenn wir Gottes Plan treu sind, wenn wir ihm folgen auf diesem Weg, dann sind wir in guter Begleitung. Jesus selbst, unser Herr, unser Meister, ist auf diesem Weg unterwegs gewesen. Denn in seiner dunkelsten Stunde, ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte im Garten Gethsemane, was betet er da? Er weiß, wie der Plan Gottes für ihn aussieht. Er weiß ganz genau, was in den nächsten Stunden auf ihn wartet. Und er bringt als erstes seinen persönlichen Wunsch zum Ausdruck und bittet seinen Vater, dass er diesen Kelch, wie es da heißt, also dieses Schicksal, dass er das, wenn es möglich ist, doch nicht durchleiden muss. Er drückt es aus, er sagt es. Aber womit endet er dann dieses Gespräch mit seinem Vater? Nicht mit dieser Bitte, sondern damit, dass er sagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Angesichts dieses Planes Gottes für ihn und sein Leben sagt er am Ende, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und diese Haltung, die hat Jesus uns vorgelebt. Und die spricht für mich aus diesem Jahresmotto heraus. Und was bei Jesus daraus entstanden ist, dass er diese Haltung durchgezogen hat bis zum letzten Blutstropfen, das genießen wir noch heute. Ein neues und ewiges Leben. Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott. Frieden, der alles Verstehen übersteigt und noch so vieles mehr. Das dürfen wir heute alles genießen, weil Jesus das vorgelebt hat. Sein Plan ist größer. Und als Gemeindeleitung möchten wir uns als ganze Gemeinde und auch dich persönlich herausfordern, das in deinem eigenen Leben zu entdecken und Gott mehr Raum zu geben in deinem Leben. Und wenn wir die Dinge ablegen, die ihn vielleicht in uns eingrenzen, dann werden wir erleben, wie er uns mehr und mehr verändert und wie er uns erfüllt, wie er unser Leben bereichert auf eine Art und Weise, die wir so vorher vielleicht gar nicht erahnt haben. Und das betrifft jeden von uns auf eine andere Weise, an einer anderen Stelle in unserem Leben, weil wir gerade an unterschiedlichen Punkten stehen. Manche von uns sind vielleicht gerade mit Krankheit konfrontiert. Vielleicht auch nicht gerade erst, sondern schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Andere plagen sich gerade mit finanziellen Fragen oder Sorgen herum. Der eine hat vielleicht gerade seinen Job verloren oder seine Firma. Und andere wissen vielleicht gar nicht, wie das Leben jetzt überhaupt noch weitergehen soll. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen, bei denen alles gerade gut läuft. Wo es keine großen Probleme gibt, das Leben einfach so vorwärts geht. Aber wer weiß, ob das ganze Jahr so bleibt. Das können wir heute nicht sagen. Und die Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist, wie gehst du in solchen Situationen damit um? Welche Haltung nimmst du ein, während du durch diese Zeiten hindurchgehen musst? Vertrauen wir Gott dann trotzdem, dass sein Plan größer ist? Oder schmieden wir eigene Pläne, versuchen mit unseren Möglichkeiten das Beste rauszuholen und drehen Runde um Runde im Hamsterrad, bis wir umkippen? Wie gehst du in solchen Situationen damit um? Was treibt dich an? Was motiviert dich? Woran hältst du dich in solchen Situationen fest? Wir singen jetzt zum Schluss des Gottesdienstes nochmal zwei Lieder. Wir weichen etwas ab von unserer Liturgie und singen nicht nur eins, sondern zwei Lieder. Und ich lade dich dazu ein, diese Zeit wieder als eine Gebetszeit zu nutzen. Mit Gott das festzumachen, was dich vielleicht gerade beschäftigt, die Fragen, die du bewegst, auszusprechen und sie ihm hinzulegen. Vielleicht aber auch ganz bewusst das abzulegen, was dich gefangen nimmt, was Gott in deinem Leben eingrenzt. Bitte ihn darum, dich davon frei zu machen. Das ist sein großer Wunsch. Es ist sein Plan. Er hat sein Leben dafür geopfert, damit er das bei dir tun kann. Aber er wartet auf die Einladung von dir. Er möchte, dass du ihn darum bittest. Und das erste Lied, das wir jetzt zusammen singen, ist nochmal das Motto-Lied, das uns in diesem Jahr immer wieder begleiten wird. Schaffe Raum. Und das zweite Lied heißt Ewigkeit, wo wir Gottes Plan über unsere Zeit auf dieser Erde hinaus sehen können und uns daran erfreuen dürfen. Und ich möchte dich bitten, diese Lieder ganz bewusst zu singen. Oder auch ganz bewusst nicht zu singen. Denn wir wollen nicht, dass irgendjemand sich genötigt fühlt, hier mitzusingen oder etwas zu sagen, zu beten, was er oder sie nicht wirklich so meint. Also wenn du merkst, das ist gerade nicht dein Gebet, das ist nichts, was du Gott sagen möchtest, dann lass einfach die anderen singen. Aber wenn du Gott zum Ausdruck bringen möchtest, dass er dich befreien soll, dass er dich frei machen soll von dem, was ihn eingrenzt, dann lass uns das gerne zu unserem Gebet machen und dann auch im nächsten Lied Gott dafür loben, dass sein Plan nicht nur auf diese Zeit hier auf dieser Erde beschränkt ist, sondern dass es weit, weit darüber hinausgeht, bis in die Ewigkeit hinein. Amen. Lasst uns gerne dazu aufstehen.